Mein Thema sind eigentlich die Fehlbildungen der Mama, der weiblichen Brust, wobei ich da ein bisschen ein Problem habe, wie das Thema Fehlbildungen. Wenn wir von einer Brustdeformität sprechen, dann haben wir Angeborene, das sind klassischerweise diese eher das Skelett betreffenden Deformitäten. Wir haben Erworbene durch Trauma, Operationen etc. Das ist auch nicht unbedingt das Thema, was wir heute am Abend besprechen sollten. Brustdeformität ist ja eher etwas Entwicklungsbedingtes, weil sich die Brust ja aus kleinen Anfängern bei der Frau zu etwas Größerem entwickelt normalerweise. Das heißt, etwas, was erst in der Pubertät normalerweise auftritt. Also ich habe angeborene Mama-Deformitäten, gibt es eigentlich definitionsgemäß nicht, sondern sind immer eher eine Entwicklungsstörung. Und es handelt sich eher nicht um eine Fehlbildung, sondern eine entwicklungsbedingte Form- und Größenanomalie, würde ich sagen. Worüber werde ich heute sprechen? Ich werde über die Hypoplasie sprechen, über Asymmetrie, über vor allem die juvenile Hyperplasie, also auch eine zu große Brust, das Poland-Syndrom, das hast du schon kurz angesprochen, das betrifft aber in der Regel interessanterweise ja häufiger Burschen, aber wenn es die Mädchen betrifft, dann betrifft es natürlich auch die Mama und dann noch eine spezielle Deformität, die tubuläre Brust. Wenn wir jetzt über Mama-Hypoplasie sprechen, dann meine ich damit nicht diese Hypoplasien, die halt so in der Regel so ein bisschen in den Bereich der ästhetischen Medizin fallen und natürlich auch zu unserem Gebiet gehören und schon gar nicht diese Dinge, sondern ich meine echte Fehlanlagen, wo es wirklich die Patientinnen, keine Betroffenen und auch keine Klientinnen, sondern wirkliche Patientinnen sind, die also wirklich unter schweren psychischen Problemen leiden. Und das ist eine 18-Jährige, die sich vor mir als ihrem Arzt nicht ausziehen wollte, geschweige denn vor jemanden anderen. Und das sind dann auch Fälle, die Krankenkasse Gott sei Dank in unserem Land übernimmt und entsprechende Korrekturmaßnahmen von der Krankenkasse bezahlt werden. Und das ist, man kann viel diskutieren, ob diese Operationen sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, aber diese Patientin hat durch einen eineinhalbstündigen Eingriff einen unglaublichen psychischen Boost erlitten und ist eine veränderte Persönlichkeit nachher gewesen. Und die fällt mir immer wieder ein, wenn ich mit Leuten über das großartige Thema Sinn und Unsinn der Brustvergrößerung zum Beispiel spreche. Der konnten wir wirklich massiv ihr Leben verändern und ihr auch helfen. Wie kann man jetzt diese Hypoplasien korrigieren? Also das Gängigste ist immer noch das Implantat, weil es einfach natürlich, muss man sagen, es geht schnell und wenn ich 200 Kubikzentimeter implantiere, ist die Brust nachher 200 Kubikzentimeter größer. Das ist relativ reproduzierbar und ich möchte auch nicht verhehlen, dass da natürlich ein gewisser industrieller Druck natürlich dahinter steht und es wird auch das, ist auch das, was am meisten gewünscht wird. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Eigenfetttransplantation und ich habe jetzt erst wieder noch, gibt es einen Kurs in Bologna über Breast Augmentation mit Fat Transplantation, also das ist eine Sache, die sehr boomt, wo wir aber noch ein bisschen in den Anfängen sind, vor allem was die Reproduzierbarkeit betrifft, weil wir wissen von dem Eigenfett, das wir transplantieren, wenn die Hälfte überbleibt am Ende des Tages, dann ist es schon gut und wir müssen sehr viel daran arbeiten, zu überlegen, wie schaffen wir es, dass nicht nur die Hälfte, sondern eben das, was wir tatsächlich initiieren, überbleibt. Das heißt, die Reproduzierbarkeit von dem Eigenfett ist nach wie vor nicht ganz nachvollziehbar. Oder ein Minderheitenprogramm sind, dass man Eigengewebe einbringt. Das Makrolane, ich bin jetzt gar nicht sicher, Biggie Ballock, ob das überhaupt in Österreich noch erlaubt ist, offensichtlich schon.
Für die Brustseite nicht, glaube ich nicht.
Also ich habe schon furchtbare Dinge gesehen mit dem Makrolane, auch bei einer Trichterbrustkorrektur, wo, wie du richtig sagst, einfach ein Kollege in diese ganze Höhle einfach en bloc Makrolane eingespritzt hat, das natürlich dann da auch als Makrolane drin herumgeschwommen ist und ich dann wieder ausgebaut habe, weil es natürlich keinen Zugang und keine Anhängsel ans Gewebe findet, wenn man das nicht fein, dispers, fächerförmig einspritzt. Und Ähnliches haben wir in der Brust auch schon gesehen, dass dann wie eine Prothese halt nur Makrolane drinnen war, das aber schwere Probleme gemacht hat. Also es ist die Firma bewirbt es auch nicht mehr sehr jetzt für die Brustaugmentation. Das ist natürlich, wenn du das sagst, in der Uretra wird es verwendet, das sind ja viel kleinere Volumina, genau. Natürlich, und das ist ganz eine andere Indikation. Aber wir sind jetzt als plastische Chirurgen eigentlich, wüsste ich jetzt keinen Kollegen mehr, der das Makulane in großem Stil noch für diese Indikation anwendet. Und dann gibt es das Brava, das finde ich lustig, dass du das gebracht hast, dass das auch für die Trichterbrust sowas Ähnliches gibt es auch. Für Brustvergrößerungen, dass man eben einen Unterdruck anlegt. Und das ist eine Methode, die halt nicht invasiv ist und für manche deshalb ohne Operation, weil sie sich, weil die Operation nicht wollen, in Frage kommt. Man muss sich aber auch im Klaren sein, das sind so Vorher-Nachher-Bilder. Also eine Körbchengröße, wenn man Glück hat, kriegt man zusammen und das ist 12 Stunden am Tag zu tragen und je mehr man es trägt, umso besser. Also natürlich ist es auch nicht jedermanns Sache, 1 bis 2 Jahre mit so etwas herumzulaufen. Und dasselbe gilt natürlich auch für dieses Unterdruckgerät, ja, für die Trichterbrust. Das ist immer schön, aber ähnlich wie das Wachsystem arbeitet das darauf, dass eben durch Unterdruck Gewebe generiert werden kann. Es gibt es, aber es hat sich nicht wirklich durchgesetzt, muss man ehrlich sagen. Was sich durchgesetzt hat, sind die Implantate in verschiedenster Form und ist natürlich im ästhetischen Bereich ein Mega-Business. Wenn man es im rekonstruktiven Bereich bei Brustasymmetrien oder Hypoplasien einsetzt, ist es in der Regel subpektoral, also unter dem Pectoralis zu positionieren, weil einfach normalerweise das Gewebe, das darüber ist, zu wenig ist, dass sich das Implantat nicht durchdrückt. Der Vorteil der subpectoralen Positionierung ist, dass es die bessere Form hat. Es hat weniger Kapselbildung und es ist auch die Mammographie besser möglich, weil man einfach halt das zu mammografierende Gewebe noch besser in die Strahlen exponiert. Nachteil ist, es tut schon ziemlich weh nachher, weil der Muskel abgelöst werden kann. Es kann sich unter Umständen leichter verschieben und hat unter Umständen weniger Stabilität. Das ist mit neuen polyurethan-gekodeten Implantaten nicht der Fall. Stichwort Eigenfetttransplantation. Wenn man das macht, zu einer Brustvergrößerung und auch im Rahmen eines rekonstruktiven Eingriffes muss man ganz klar sagen, das muss man den Frauen sagen, es ist ein bisschen experimentelle Chirurgie, weil ich weiß nicht, wie viel von dem überbleibt, was ich einspritze und ich weiß auch nicht, wie oft sie zu mir kommen müssen, bis das eine adäquate Größe hat. Wir brauchen in der Regel mehrere Sitzungen und jetzt, wenn wir jetzt eine Betroffene, eine Patientin anschauen, die eine zu kleine Brust hat, das ist ja nicht in der Regel die 100-Kilo-Frau, die jede Menge Fett hat, das man irgendwo absaugen kann, sondern das sind ja meistens sehr schlanke Damen, die mit diesen Deformitäten kommen und die haben dann das Problem, und ich werde noch eine zeigen, wo kriege ich da überhaupt eine adäquate Menge Fett her? Und da braucht man dann schon pro Seite 200-300 Milliliter und das ist dann gar nicht so einfach, von einer sehr schlanken Dame 200-300 Milliliter zu entnehmen. Es gibt auch Probleme. Das ist eine Patientin, die einem Kollegen, der kein plastischer Chirurg ist, und aber mit Stammzellen und so große Werbung macht, der dafür 13.000 Euro verlangt hat. Das ist das Ergebnis einer Eigenfetttransplantation. Also sehr viel ist da nicht die Brust größer geworden. Was sie aber gemacht hat, ist eine radiologisch fassbare zystische Läsion, die sie eigentlich dann zu mir geführt hat, weil da nicht ganz auszuschließen war, dass es sich um irgendein Geschehen handelt, das einer chirurgischen Behandlung dringend bedarf. Und das musste ich dann herausnehmen und wir endeten dann doch mit Implantaten, weil das halt doch die zuverlässigere Methode gewesen ist. Also auch bei der Eigenfetttransplantation muss man genauso wie beim Makulane darauf aufpassen, dass das dispers verteilt wird, weil diese Zellen müssen ja Anschluss gewinnen an irgendeine Durchblutung. Wenn man da nur einen Margarineklumpen hineinspritzt, dann wird das nicht mehr durchblutet sein, sondern es muss ganz fein verteilt sein, damit jede Fettzelle, und das ist noch das Problem, dass nicht jede Fettzelle da drin überlebt, sondern manche verkalken auch. Und da muss man sich auch im Klaren sein, was Kalk in der Mammographie bedeutet. Und wir haben auch in der onkologischen Chirurgie, verwenden wir manchmal Eigenfette. Das ist schon signifikant leider, dass da manchmal dann die Biopsieraten postoperativ in die Höhe schnellen. Also das muss man sich schon im Klaren sein. Das ist noch eine Patientin, nur um zu zeigen, wie nachhaltig das auch sein kann. Die war, glaube ich, 2005 bei mir auch von der Krankenkasse bezahlt. das ist dann unmittelbar ein Jahr postoperativ gewesen und das ist jetzt 10 Jahre postoperativ. Sie hat sich noch ein paar Tätowierungen machen lassen, aber die Brustimplantate sind eigentlich stabil und auch in einer sehr schönen Form nach wie vor in situ. Ist immer eine Frage, die an einen gestellt wird, wie lange hält so ein Brustimplantat? Ich antworte immer darauf, wie lange hält ein Mercedes oder ein BMW? Manche halten nur 2 Jahre, weil sie halt Montagsautos sind, aber in der Regel sehr lange. Und ich sehe Frauen, die 40, 50 Jahre Implantate drinnen haben, ohne größere Probleme. Also diese Mehr, dass man da alle 10 Jahre zum Service muss, ist sicherlich nicht haltbar. Jetzt, wo wir einander ein bisschen überschneiden, ist natürlich kommen auch Mammahypoplasien kombiniert mit Thoraxwanddeformitäten vor, so wie wir das hier sehen. Und da ist es schon eine Regel, dass natürlich, das ist keine Trichterbrust, die jetzt einer großen chirurgischen Korrektur bedarf. Sie hat zusätzlich auch eine leichte Asymmetrie. Und das ist etwas, was man schön mit Eigenfett für die Trichterbrust plus einer asymmetrischen Implantation, aber das ist wieder das Thema, nicht eine ganz schlanke Frau, da haben wir ein bisschen an der Hüfte Eigenfett gewinnen können, Gott sei Dank. Und das ist ein Frühergebnis, wo man noch das sieht, dass das sehr geschwollen ist zwischen den Brüsten und dann doch ein sehr ansprechendes Spätergebnis, wo auch die Trichterbrust gut ausgeglichen und korrigiert ist. Das ist eine Patientin, die ich erst gesehen habe im Erwachsenenalter, die auch von Anfang an eine Trichterbrust hat. Und da sieht man was schon, die auch nicht von mir primär operiert wurde, dass es schon halt nicht in jedem Fall gelingt, das zu kaschieren. Diese Trichterbrust manchmal einfach, aber auch das wahrscheinlich ein Fall, den man grenzwertig chirurgisch korrigieren hätte damals sollen. Da muss ich allerdings sagen, die ist dermaßen kachektisch fast. Das sieht man ja auch da an den Schlüsselbeinen und oben, da ist praktisch kein Fett zu gewinnen. Und ich habe es eigentlich mit Mühe geschafft, hier außen bei dieser Dame diese überschießende Kontur zu korrigieren. Aber die wäre wahrscheinlich schon eine, die in Frage käme für eine knöcherne Korrektur auch. Die ist jetzt gegen 60, also hat es in der damaligen Zeit wahrscheinlich nicht gegeben. Das ist ein Fall, den wir gemeinsam operiert haben. Das war eine sehr lustige Angelegenheit. Die hat eine Pectus carinatum, nicht? Eine Kielbrust da gehabt. Und die hat, ist aber auch als Ganzes ein bisschen schwer gehbehindert, würde ich einmal sagen, gewesen und hat diese leichte Behinderung kompensiert eben, dass sie schon besonders große Brustimplantate von vornherein gehabt hat. Noch bevor das korrigiert worden ist und auch relativ stark tätowiert. Das ist das Bild vorher, muss ich zurückgehen. Da sieht man nicht die Kielbrust. Und sie hat vorher schon ein ziemlich großes Mammaimplantat von einem Kollegen bekommen. Und das war aber nicht ganz wirklich kompensatorisch sinnvoll. Was sie auch noch gehabt hat, ist Zustand nach einem Hämangiom da oben mit einer Hämangiomnarbe. Und das war eigentlich das einzige Mal, wo es mir vergönnt war, über einen medianen Schnitt haben wir die Implantate getauscht und das da oben auch korrigiert. Und wie man sieht, ist diese Kielbrust sehr schön korrigiert. Also das gibt es auch, diese Kombination, wir haben damals beides in einem gemacht. Sie hat schon eine ziemlich lange postoperative Morbidität gehabt im Sinne eines Seroms. Aber schlussendlich war sie dann sehr zufrieden und hat sich, glaube ich, da unten auch noch diese zusätzliche Tätowierung machen lassen, die sie vorher nicht gehabt hat. So, jetzt kommen wir ein bisschen so in echte Deformitäten. Was etwas ist, was man gar nicht so selten sieht, zumindest in unserem Fach, ist die sogenannte Zapfenbrust oder tubuläre Deformität, die auch mit einer Hypoplasie kombiniert sein kann. Hier bei einer eher stärkeren Patientin, das ist aus meiner Frühzeit, was ich daraus gelernt habe, ist, dass in so einem Fall die Implantate gar nicht groß genug sein können. Weil da habe ich ein ziemlich großes Gewebe, ich bin ja damals schon sehr verwegen vorgekommen, aber eigentlich bei dieser eher stärker gebauten jungen Dame ist das fast dann verschwunden, dieses Implantat. Das ist die klassische tubuläre Brustdeformität, die auch Zapfenbrust oder im Englischen Tuberous Breast oder Tubular Breast, wir haben uns einmal auf einem Symposium, einen Nachmittag darunter also fast unterhalten, ob der Unterschied zwischen Tuberous und Tubular Breast, aber ich glaube, in Wahrheit gibt es keinen Unterschied, aber das ist im Englischen. Dies charakterisiert erstens einmal, dass in der Brust die unteren Quadranten hypoplastisch oder aplastisch sind. Dann ist immer dieser Schnürring da vorhanden. Das heißt, es schaut so ein bisschen aufgesetzt, zapfenförmig aus und die Areolen sind immer relativ weit, weil es hier diesen Schnürring gibt, der presst sozusagen das Brustdrüsengewebe nach außen und erweitert die Areolen. Häufig, hier nicht, aber häufig ist eine Asymmetrie dabei. Die Behandlung besteht in einer asymmetrischen Implantation und oder Eigenfett. Das Drüsengewebe muss ausgebreitet werden, die Areola muss kleiner gemacht werden und die Asymmetrie muss korrigiert werden. Jetzt schematisch dargestellt, man macht meistens einen Schnitt rund um die Areola und muss diesen Schnürring da beheben, der da unten besteht. Dann macht man hier einen Schnitt und breitet das Drüsengewebe nach unten aus, um die unteren Quadranten quasi aufzufüllen. Das bezeichnet man als die. Und da gibt es auch einen Streit, ob man das jetzt subpektoral oder subglandulär legen soll. In jedem Fall wird so im Rahmen dieser Unfurling-Technik, heißt das, wird das Brustdrüsengewebe hier eingeschnitten und nach unten ausgebreitet. Und hier sieht man das schön, wie das nach unten ausgebreitet wird. Und dann kommt in dem Fall subpektoral, so mache ich es auch, ein Implantat hinein, das unten relativ hoch ist. Und dann hat man unten noch, zumindest auf der Zeichnung, in der Realität ist es manchmal schwierig, da wirklich genügend Gewebe zu haben, eine Möglichkeit, das zu decken. Und dann wird es wieder zirkumareolär zugenäht. Das wäre so ein Beispiel jetzt mit einer leichten Asymmetrie, aber ganz typisch sehen Sie die große Areola und dann so irgendwie das Gewebe schaut hier so abgeschnürt aus und aufgesetzt. Hier dürfte man eine Engstelle haben und die unteren Quadranten fehlen. Das ist mit Implantaten eigentlich sehr schön behoben. Allerdings muss man sagen, das war ja die kleinere Brust vorher. Manchmal braucht es da zwei Anläufe. Hier ist schon der Schnürring nicht ganz ideal behoben, weil hier einfach, wenn wir es uns vorher anschauen, war das die kleinere Seite. Da ist einfach nicht genügend Gewebe da, um das unteren Pol wirklich zu rekonstruieren. Und das ist dann die Indikation, wo man vielleicht in einer zweiten Sitzung noch mit Eigenfett arbeitet. Da sieht man dieselbe von der Seite. Das ist das nicht ganz so auffällig, aber in jedem Fall ganz gut behoben. Das ist wieder ein Beispiel mit einer sehr starken asymmetrischen Komponente, wo vor allem auf der linken Seite diese Zapfenbrust sehr ausgeprägt ist. Da sieht man, dass man es nicht immer ganz schafft, die Asymmetrie komplett zu korrigieren. Vor allem diese weite Areola, da hat man hier doch ein größeres Implantat gebraucht, hat sich die weite Areola nicht ganz korrigieren lassen, das dehnt sich oft postoperativ wieder aus. Noch eine tubuläre Deformität, was ganz wichtig ist und was ich noch ansprechen werde, wenn man auf einer Seite ein Implantat verwendet, ist es günstig, auch auf der anderen Seite eines zu verwenden, weil es einfach von der Harmonie besser wirkt. Muss man dann ein kleines verwenden, das ist hier auch geschehen. Man hätte dieser Dame natürlich auch sagen können, wir machen diese Brust kleiner, aber sie wollte eher beide ein bisschen größer haben. Das ist dann das Ergebnis und auch hier fehlt es am Anfang noch ein bisschen da am unteren Quadranten an Fettgewebe und das habe ich dann mit einer Eigenfettinjektion, die hier noch ein bisschen als Doppelkontur darstellt, aber sich dann ganz zum Verschwinden bringen lässt, das eigentlich sehr schön symmetrisch korrigiert und sie ist damit sehr zufrieden. Noch eine tubuläre Deformität, da wurde nur die eine Seite vergrößert und die andere nur gehoben. Und da sehen Sie das schon, es gescheit gewesen wäre, retrospektiv vielleicht da auch mit einem kleinen Implantat zu arbeiten, weil das einfach sich anders angreift und auch eine andere Stabilität bekommt, dadurch, dass das Implantat da auf der rechten Seite drinnen ist, auf der linken ist die Brust nur gehoben. Das ist nicht ganz ideal. Das ist wieder ein Beispiel, wo wir auf beiden Seiten ein Implantat hineingegeben haben und Sie sehen, dass das schon von der Harmonie wesentlich besser ist, wenn man das beidseits macht. Das ist eine tubuläre Deformität, die überhaupt nur auf der linken Seite eine Operation haben wollte und gesagt hat, sie ist mit der rechten zufrieden. Das muss man in dem Fall akzeptieren. Da wurde nur die linke Seite gehoben und ich habe mich auch vor kurzem erst wieder gesehen, 10 Jahre danach wegen einer anderen Sache, und das ist ein sehr schönes, stabiles Langzeitresultat geworden. Also bei der tubulären Deformität, häufig brauchen wir Implantate. Wenn Implantat, dann eher beidseitig, und das ist jetzt nicht evidenzbasiert, sondern etwas, was wir im Laufe der Jahre erarbeitet haben, und das Eigenfett wird immer wichtiger. Es gibt auch Jugendliche, die schon im Alter von 15, 16 Jahren unter einer Mama-Hyperplasie leiden, und das natürlich vor allem auch ein psychosoziales Problem darstellt, weil sie sich immer angestarrt fühlen und sich eigentlich nicht ins Bad gehen trauen zum Beispiel, oder einen Bikini anziehen unter Gleichaltrigen. Und da gibt es so eine Regel, man soll bis 18 warten, bis man eine Brustverkleinerung macht. Aber da muss man ehrlich sagen, wenn die mit 16 so aussieht und eigentlich ausgewachsen ist, warum soll ich sie noch 2 Jahre leiden lassen? Und dann kann man durchaus auch einmal mit 16 Jahren schon eine Brustverkleinerung machen. Allerdings muss man den Mädchen immer sagen, es kann sein, wenn das weiter wächst, dass man mit 20 noch einmal eine Operation machen muss. Und dies natürlich doch von einer großen Last befreit, überhaupt wenn die Narben, die dann noch frisch sind, dann abblassen. Ähnliches Beispiel, die hat eine Asymmetrie und auch so ein bisschen eine Zapfenbrust, die war auch 16. Ja, worauf will man da eigentlich warten? Die ist eigentlich ausgewachsen. Und da konnten wir doch eine sehr massive Verbesserung, auch Symmetrierung und schönere Formung durch eine Brustverkleinerung erzielen. Was du auch schon angesprochen hast, ist das Poland-Syndrom. Das besteht aus einer Mama-Hypo- und Aplasie, aber auch aus Thorax-Fehlbildungen, nämlich Pectoralis-Aplasie, Hypoplasie, also es fehlt die vordere Axillarfalte oft, und interessanterweise auch Kombination, meistens mit einer Handfehlbildung. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig häufig. Ja? Also es kommen pro Jahr 3 bis 4 in Österreich auf die Welt, die das haben. Und das heißt, wenn man ein paar sieht im Laufe seines Chirurgenlebens, dann hat man schon viel gesehen. So viele gibt es nicht. Also das ist das Bild, das Sie schon gesehen haben vom Kollegen Okitanski. Das ist eine ziemliche volle Ausprägung. Da fehlt der Pectoralis Major, die Brust fehlt gänzlich. Und wenn man die Hand sehe ich leider nicht, aber wenn man es genau sehen will, hat man den Eindruck, dass der rechte Arm ein bisschen schwächer ist als der linke. Das ist ein ähnliches Bild auf der anderen Seite. Auch typisch vordere Axillarfalte fehlt und die Brust ist hypo- bis aplastisch. Interessanterweise kommt es aber häufiger bei Männern vor. Das ist eine typisch britische Geschichte. Der Erstbeschreiber Sir Alfred Poland, das heißt nicht Poland-Syndrom, weil es viel in Polen vorkommt, sondern der Erstbeschreiber hieß Sir Alfred Poland, hat das 1831 beschrieben, und dann hat er anhand dieser Hand beschrieben bei einem jungen Menschen, und diese Hand ist heute im Royal College of Surgeons gelagert, und ich war da mal bei so einem Brustsymposium und da wurde diese in Spiritus eingelegte Hand durchgegeben und jeder hat die bewundert. Das ist eine typisch britische Geschichte natürlich, dass man das dort aufhebt. Also das war eigentlich ursprünglich, hat er das an der Handfehlbildung beschrieben, der Poland, aber da gehören diese Sachen auch dazu, und das eben interessanterweise häufiger bei Männern, aber wir sehen es natürlich bei den Frauen, weil die Brust fehlt. Das Poland-Syndrom kann man auch nicht unbedingt gleich mit einem Implantat behandeln, weil es zu wenig Haut hat, sondern eher mit einem Expander, also einem dehnbaren Prothese, die man sukzessive auffüllt, bis sie das richtige Volumen hat. Man kann einen Lappen verwenden, man kann Eigenfetttransplantation verwenden, und da ist sicher der Lappen das für die Kontur der vorderen Axillarfalte sicher das Mittel der Wahl. Also entweder der Latissimus-Lappen oder ein anderes Muskeltransplantat ist hier sicher der Injektion von Fett oder auch der Implantation eines Silikonkissens überlegen, weil das einfach eigenes Gewebe ist. Man muss aber schon aufpassen, das muss man sich vorher genau anschauen, das Poland-Syndrom, weil es können da auch Rippen fehlen, und da zeige ich Ihnen gerne einen Fall, den wir gemacht haben, wo wir ziemlich eingefahren sind, weil wir das groß indiziert haben, eigentlich eine Expander-Rekonstruktion, und dann sind wir, glaube ich, haben wir schon noch ein Thorax-Röntgen machen lassen und sind draufgekommen, dass da die Rippen fehlen. Und natürlich, wie man hier sieht, gegen die Pleura kann man nicht besonders gut expandieren, weil das harte Widerlager fehlt. Also haben wir am Tag 1 vor der Operation doch noch umentschieden, das mit einem Latissimus-Lappen zu machen. Den sieht man hier, das ist da hineingesteckt worden, dadurch ist gleich auch die vordere Axillarfalte gut rekonstruiert worden. Es ist ein bisschen zu klein noch, mit diesem Latissimus-Lappen und das wurde dann mit Eigenfett behoben. Da sieht man die Narbe, das ist dann schon ein bisschen ein größerer Eingriff, aber halt auch sehr nachhaltig. Das hat die Patientin mir gestern geschickt. Sie hat, glaube ich, vor 4 Wochen ein Kind bekommen. Ich habe sie gebeten, noch ein Selfie zu machen, so wie das jetzt aussieht. Und das ist eigentlich ein Ergebnis, wo man sagen muss, dass man nicht sieht, dass die rechte Brust einmal eine schwere Fehlbildung hat. Aber das ist natürlich die aufwendigste Lösung, aber sicher auch die nachhaltigste. Da sieht man von der Seite und die Narbe sieht man eigentlich fast nicht mehr von der Latissimus-Hebestelle. Eigenfett ist auch eine Möglichkeit, dass man das einfach initiiert, aber wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, dass man beim Eigenfett nicht genau weiß, wie viel überbleibt. Tatsache ist, dass, und das ist eigentlich das, was ich noch als Message mitgeben möchte, dass das Eigenfett, die Eigenfetttransplantation einfach immer wichtiger wird. Und das ist, steht bei uns, würde ich sagen, mindestens 2-mal die Woche steht eine Eigenfetttransplantation am Programm. Dazu kann man stehen, wie man will, weil sie eigentlich chirurgisch eine ziemlich fade Geschichte ist. Es dauert lange. Und ist nicht sehr herausfordernd, aber man muss es trotzdem gut machen. Und die Indikation ist natürlich die Hypoplasie, die tubuläre Deformität. Beim Bolan-Syndrom kann man das Eigenfett verwenden und auch zum Ausgleich von Asymmetrien. Und da möchte ich noch einen Fall zeigen, einer schweren Trichterbrust- und Thoraxdeformität, die sich aber nicht operieren lassen wollte und auch kein Implantat haben wollte, eine junge Dame, sondern mit dem ausdrücklichen Wunsch, diese Deformität mit Eigenfett korrigiert haben zu wollen. Und da habe ich ja sagen müssen, dass das sicher nur sehr bedingt möglich sein wird, weil die wäre klassische, zumindest mit einem Implantat wesentlich suffizienter zu korrigieren gewesen und zusätzlich noch Eigenfett. Ich denke, für eine osseare Korrektur ist die Thoraxwanddeformität, zumindest so wie man es auf dem Bild oder wie sie es mir dargestellt hat, ein bisschen zu wenig ausgeprägt. Aber noch dazu ist sie also Typus Marathonläuferin gewesen. Also da war überhaupt kein Fett irgendwo zu holen und da haben wir mit Mühe dann von den Gesäßbacken 200-300 Milliliter bekommen. Und das ist ein frühes Bild, wo man noch sieht, wie das alles blau ist und wie da unten das Eigenfett noch relativ ungeformt da ist, aber dann doch eine Verbesserung, die von ihr auch wahrgenommen wird und sie mich eigentlich jedes Jahr besucht und begeistert ist, wie schön das geworden ist. Also ich denke, da hätte man mit einem Implantat ein bisschen mehr herausholen können, aber Sie sehen auch, welche Möglichkeiten hier mit dem Eigenfett sind. Nur muss ich bei ihr leider ablehnen, eine weitere Sitzung zu machen, weil ich einfach keine Möglichkeit sehe, irgendwo noch etwas sinnvoll zu entnehmen. Ich bin da jetzt mit meinen Ausführungen am Ende, möchte diejenigen, die an der Mammachirurgie interessiert sind, noch herzlich einladen zu einer gemeinsamen Jahrestagung heute, der österreichischen und schweizerischen Senologischen Gesellschaften Ende September in Salzburg, wo das auch ein Thema sein wird unter anderem. Und hiermit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende und freue mich, wenn ich irgendwelche Fragen beantworten darf. Danke.